Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Unter Lebensgefahr, in ständiger Angst vor Raketen, Bomben und Granaten, helfen Schwestern der Ordensgemeinschaft, Schwestern Jesu und Mariens in Syrien Menschen, die durch den 2011 ausgebrochenen Krieg in schlimme Not geraten sind. Sie leisten Nächstenliebe unter schwierigsten Bedingungen. Von dieser Arbeit berichten heute Schwester Annie Demerjian aus Syrien und ihre Provinzoberin Schwester Helen Haig aus England im Gespräch mit Berthold Pelster.
Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden.
Danke.
Dankeschön.
Schwester Helen, Sie sind die Provinzobere für Europa. Können Sie uns kurz etwas sagen zu Ihrem Orden, zur Gemeinschaft der Schwestern Jesu und Mariens?
Wir sind eine internationale katholische Ordensgemeinschaft, die vor 200 Jahren in Frankreich gegründet wurde. Danach hat die Gemeinschaft sich ausgebreitet. Heute gibt es sie in 28 Ländern, auf jedem Kontinent, außer in Australien. Überall dort tun wir unseren Dienst, besonders für junge Menschen.
Es gibt viele Ordensgemeinschaften. Warum haben Sie genau diese ausgewählt?
Ich war in London auf einer Schule dieser Schwestern und es gab da etwas, das mich wirklich angezogen hat. Als junger Teenager hatte ich so meine Fragen bezüglich des Glaubens und so wollte ich Teil von ihnen werden. Während meiner Schulzeit habe ich diese Schwestern also gründlich kennen und auch lieben gelernt. Deswegen wollte ich mich ihnen anschließen. Und das habe ich auch gemacht.
Und Schwester Annie, warum haben Sie sich dieser Gemeinschaft angeschlossen?
Das war eine lange Suche. Ich habe lange über meine Berufung nachgedacht. Mit 15 Jahren hatte ich viele Fragen, die mit meinem Glauben an Gott zu tun hatten. Warum hat Gott uns erschaffen, wenn er uns am Ende doch sterben lässt? Das hat mich lange beschäftigt. Und als ich etwa 18 war, wurden diese Fragen noch stärker. Manchmal hatte ich mitten am Tag das Gefühl, nur noch ins Dunkle zu schauen. Immer wieder kam die Frage, warum hat Gott uns erschaffen? Mein älterer Bruder las viel in der Bibel und beschäftigte sich mit den Wüstenvätern. Und wir setzten uns zusammen und sprachen über die Bibel. In diesen Momenten fühlte ich mich besser. Dann begann ich nach Informationen über diese Ordensgemeinschaft zu suchen. Als ich dann die Schwestern zum ersten Mal im Libanon besuchte, fühlte ich mich gleich wie zu Hause. Besonders angezogen hat mich die Einfachheit der Schwestern und das Charisma dieser Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, hier ist meine Heimat.
Libanon ist ein Nachbarland Syriens. Sie stammen aus Syrien. Wo genau sind Sie geboren?
Damaskus. In Damaskus, der Hauptstadt von Syrien.
Und Sie haben die meiste Zeit in Syrien gelebt?
Ja, bis ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Mein Noviziat war im Libanon. Später habe ich 4 Jahre in Rom studiert. Dann kam ich zurück und in 2003 starteten wir eine neue Mission in Aleppo.
Auch Sie, Schwester Helen, kennen Syrien aus eigener Anschauung. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben 1983 eine Gemeinschaft in Syrien gegründet. Ich war damals sehr interessiert am Nahen Osten und wäre gerne in den Libanon gegangen. England hat damals diese Mission betreut. Meine Provinzoberin wusste das, hat mich aber stattdessen nach Syrien entsandt. Dort war ich dann eine von 3 Schwestern. Zusammen bauten wir die Niederlassung in Damaskus auf. Nach etwas mehr als einem Jahr wurde ich dann in den Libanon versetzt. Aber über die Jahre bin ich immer hin und her gereist, rund 30 Jahre lang. Ich kenne und liebe diese Region sehr.
Und war Syrien in der Zeit noch ein Land, wo man gut leben konnte?
Ja, es war sehr friedlich dort. Wir lebten in der Altstadt, direkt neben der berühmten geraden Straße. Die Menschen damals waren sehr offen und freundlich. Es war wirklich ein guter Ort zum Leben.
Leider brach dann vor 8 Jahren dieser entsetzliche Krieg aus. Wie ist denn die Situation heute in Syrien, Schwester Annie? Gibt es da immer noch Kämpfe und Gefechte oder ist der Krieg zu Ende?
2016 endete der Krieg in Aleppo und nach und nach ging er auch in anderen Regionen des Landes zu Ende. In einigen wenigen Gebieten dauert der Krieg noch an. Aber in den meisten Teilen von Syrien ist die Lage inzwischen wieder deutlich besser. Dort ist der Krieg beendet.
Sie leben in Damaskus, gehen aber jeden Monat für einige Tage nach Aleppo. Wie ist die Lage dort? In welchem Ausmaß ist diese Stadt beschädigt oder gar zerstört?
Das Umland von Aleppo und ein Teil des Zentrums sind komplett zerstört. Dort, wo die Rebellen das Gebiet besetzt hatten, gab es heftige Gefechte mit den Regierungstruppen. Die Rebellen haben sich inzwischen zurückgezogen und die Regierung hat wieder die Kontrolle. Die Außenbezirke von Aleppo sind vollständig zerstört. Weit verbreitet sind auch Schäden durch Granaten. Die Fenster sind zerstört und Teile der Häuser. Die Menschen versuchen heute, ihre Häuser wieder zu reparieren.
Können Sie noch etwas näher erläutern, was das für die Menschen im Alltag bedeutet, wenn ihre Häuser zerstört sind? Wo und wie leben diese Menschen und wovon?
Ja, wir Schwestern kennen diese Situation genau, denn wir haben ja die ganze Zeit dort in Aleppo gelebt, während des Krieges. Wir haben dort eine sehr schmerzvolle Zeit erlebt, mit vielen Herausforderungen. Oft haben wir gesagt, jetzt ist es aus. Wir haben Menschen gesehen, die große Angst hatten vor dem, was als nächstes passieren würde. Es gab oft Tage, wo wir nicht aus dem Haus gehen konnten, wegen der vielen Granaten, die die Rebellen auf unser Stadtviertel abgeschossen haben. Oft fehlte es am Nötigsten. Es gab keinen Strom, kein fließendes Wasser, keine Lebensmittel. Besonders in der Zeit der Belagerung, als kaum noch Lebensmittel in die Stadt kamen, ist alles sehr teuer geworden. Das war für uns alle eine sehr, sehr schwere Zeit. Und wir Schwestern lebten genauso wie die anderen Leute, ohne Strom, ohne Wasser, tagelang. Das war wirklich hart. Wenn nachts die Bomben fielen, sind wir oft aufgestanden, um innerhalb des Hauses den sichersten Raum aufzusuchen. Dort haben wir dann gewartet, bis keine Bomben mehr fielen. Viele Menschen in Aleppo hatten ihre Koffer gepackt und sagten, wir können jederzeit verschwinden, wenn es nötig werden sollte. Es war für uns sehr schmerzvoll, das zu sehen, wenn wir die Familien besuchten. Es waren ja Christen, die sagten, Schwester, sobald Aleppo fällt, werden wir verschwinden.
Und zu verschwinden, hieß das, dass Sie an einen anderen Ort in Syrien gehen würden oder wollten Sie das Land ganz verlassen?
Einige Leute haben das Land ganz verlassen und sind zum Beispiel nach Europa gegangen. Sie alle haben das im Fernsehen gesehen. Andere gingen in die Nachbarländer von Syrien, in den Libanon oder nach Jordanien zum Beispiel. Wieder andere blieben in Syrien, aber in sicherer Entfernung von Aleppo. Im Winter war es manchmal nachmittags um 4 schon dunkel in der Stadt. Kein einziges Licht. Es war wie eine tote Stadt. Oder Eltern erzählten mir, Schwester, wenn wir unsere Kinder zur Schule schicken, dann nehmen wir sie in den Arm, als wäre es das letzte Mal, dass wir sie sehen. Niemand wusste, wo die Granaten als nächstes einschlagen würden, in die Häuser, auf der Straße, in die Schule. Die Bomben fielen überall. Man ging durch die Straßen und fragte sich, Ist dies vielleicht mein letzter Tag? Und so ging es allen Menschen dort. Alle hatten Angst, hatten Hunger, litten unter der Kälte. Die Menschen hatten alles verloren, vor allem auch ihre Würde.
Nun sind Sie eine Ordensschwester. Sie gehören zur Kirche. Oft gehen die Menschen in ihrer Not ja zu einer Pfarrgemeinde, weil sie sich dort Hilfe erhoffen. Welche Rolle spielt die Kirche in diesen Situationen der Not?
Auch für die Kirchen war das eine schwere Zeit. Alle Kirchengemeinden öffneten ihre Türen für die Notleidenden, für alle, die in Not waren. Ganz egal, ob Christen oder Muslime. Es gab viele muslimische Familien, die die Hilfe von christlichen Gemeinden angenommen haben. Christen und Muslime waren wie eine Familie. Alle in Aleppo haben getan, was sie konnten. Die Ordensgemeinschaften und die Kirchengemeinden. Was immer die Kapazitäten erlaubten. Sie haben den Notleidenden geholfen. Und das war ein gutes Zeichen, dass die Menschen erfahren haben, die Kirche ist da und hilft. Die Hilfe durch die Kirche war ein Zeichen der Hoffnung, besonders auch für die Familien.
Zeichen der Hoffnung. Sie sagten, der Krieg ist zu Ende, jedenfalls in den meisten Teilen von Aleppo. Heißt das denn auch, dass die Menschen zurückkommen nach Aleppo?
Nein, nicht alle. Aber einige Familien kommen doch tatsächlich zurück. Besonders jene, die Syrien nicht verlassen hatten. Manche wohnen jetzt zur Miete, aber das ist sehr teuer. Andere kommen und reparieren ihre Häuser. Manchmal aber sind die Häuser völlig zerstört. Wo sollen sie dann hingehen? Ja, manche Familien kommen zurück. Und bitte, es gehört zu unserem Glauben, stets Hoffnung im Herzen zu haben.
Woher bekommen Sie denn die Mittel, damit Sie den vielen notleidenden Menschen helfen können? Woher kriegen Sie die Lebensmittel oder vielleicht auch Geld, um zu helfen?
Wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen. Kirche in Not ist eine davon. Das ist eine wichtige Hilfe für die Menschen hier. Das Ganze ging los in 2013. Wir sahen sehr schnell die Nöte der Menschen. Und diese Organisationen halfen uns, hier tätig zu werden, mit den Hilfsmitteln, die wir von diesen Hilfswerken bekommen haben. Die Familien bei uns haben so gespürt, dass sie in ihrer großen Not nicht alleine gelassen wurden.
Schwester Helen, die Spiritualität Ihrer Ordensgemeinschaft hat sehr viel zu tun mit der Hilfe für notleidende Menschen, auch für die Opfer von Gewalt. Wie helfen die Spiritualität und das Charisma Ihrer Ordensgemeinschaft gerade bei dieser schwierigen Arbeit?
Unsere Gründerin lebte zur Zeit der Französischen Revolution. Und auch in ihrem Leben gab es eine Zeit großer Gewalt. Damals gab es heftige Kämpfe um die Stadt Lyon. Zwei von ihren Brüdern, der eine ein Jahr älter als sie, der andere ein Jahr jünger, wurden von einem Mitbürger verraten. Sie wurden verhaftet mit vielen anderen zusammen. Und als sie hingerichtet werden sollten, folgte Claudine ihnen bis zur Hinrichtungsstätte.
Claudine ist ihre Gründerin.
Ja, genau. Claudine ist unsere Gründerin. Claudine Thévenet. Den beiden Brüdern gelang es, noch vor ihrer Hinrichtung, eine kleine schriftliche Nachricht an Claudine zu übermitteln. Und darin stand: Claudine, bitte vergib, wie auch wir vergeben haben. Natürlich war der Moment der Hinrichtung ihrer Brüder nicht der passende Moment, um hierüber groß nachzudenken. Claudine musste dann zu ihrer Familie gehen und dort berichten, was Schreckliches passiert war. Einige Wochen später erfuhr die Familie, wer die beiden Brüder verraten hatte. Und die Familie beschloss, keine Rache zu üben. Aber sie zogen fort aus Lyon und ließen sich in einem Vorort nieder. Ich glaube, wenn man so etwas durchgemacht hat, dann kann es passieren, dass man den Glauben an Gott verliert. Man fragt Gott, warum hast du das zugelassen? Bei Claudine aber passierte das Gegenteil. Durch ihre persönliche Gottesbeziehung und durch ihr persönliches Gebet wurde ihr klar, dass Gott barmherzig ist und verzeihend. Und dass Gott ihnen die Gnade geschenkt und die Kraft gegeben hatte, keine Rache zu üben, sondern ein neues Leben aufzubauen. Claudine sah in der Stadt viele Menschen, vor allem Mädchen und Familien, in großer Not, in großer Armut. Und mit einigen Freundinnen, jungen Frauen, genau wie sie selbst, entschied sie sich, hiergegen etwas zu tun. Sie würden nicht das ganze Land heilen können, nicht einmal die ganze Stadt, aber den Menschen und Familien in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, ihnen konnten sie helfen. Claudine kam aus einer Familie, die im Seidenhandel aktiv war, einer wohlhabenden Familie also. Sie kannte sich mit Weberei aus. Und so errichtete sie kleine Produktionsstätten, kleine Webereien, kaufte Webstühle, wo die jungen Mädchen arbeiten konnten. Und so erlernten diese jungen Mädchen ein Handwerk. Später richteten sie Schulen ein, sodass diese armen Kinder eine Schulausbildung erhielten. Mit den Produkten aus Seide konnten sie dann Geld verdienen. Claudine und ihre Freundinnen verkauften die fertigen Produkte. Nach Ende ihrer Ausbildung gingen die jungen Frauen dann in ihre Lebenswelt zurück. Aber sie waren nun nicht mehr gezwungen, auf der Straße zu leben. Jetzt konnten sie heiraten und eine Familie gründen. Sie hatten ein neues Leben und hatten Hoffnung. Unsere Gründerin und ihre Gefährtinnen aber standen in Kontakt mit einem Priester und der sagte ihnen, ihr jungen Frauen müsst jetzt etwas sehr Konkretes tun, gründet doch eine neue Ordensgemeinschaft. Und das war der Beginn unseres Ordens, damals im Jahr 1818. Und diese Gemeinschaft gibt es bis heute.
Schwester Annie, Sie tun ja heute in Syrien ganz ähnliche Dinge. Auch Sie haben kleine Werkstätten errichtet, wie Sie mir vor der Sendung erzählt haben. Welche Art von Arbeit wird dort gemacht?
Der Krieg war tatsächlich eine große Herausforderung für unsere Mission in Syrien. Viele Menschen stellten sich die Frage, wo ist Gott? Andere sagten, das ist nun mal passiert, wir müssen es akzeptieren. In dieser Zeit haben wir viele Familien besucht. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht ein Büro zu eröffnen, zu dem die Familien dann hinkommen müssten, sondern wir wollten die Familien zu Hause besuchen. Wir hatten eine Gruppe von Helfern, ein Netzwerk. Jeder war für eine bestimmte Zahl von Familien zuständig und sollte diese zu Hause besuchen.
Und das waren Leute aus der Pfarrei?
Ja, Leute aus verschiedenen Pfarreien.
Also gläubige Laien, die nicht zu ihrer Gemeinschaft gehören?
Ja, genau. Aber unsere Schwestern und auch ich, wir waren mit dabei, um diese Familien zu besuchen. Statt ein Büro zu haben, hatten wir viele Büros. Die Häuser der Familien waren sozusagen unsere Büros. Dort konnten wir uns um viele Nöte der Familien kümmern und Lösungen finden, statt ihnen einfach nur ein Paket in die Hand zu drücken. Und wir hatten entschieden, dass jeder Helfer auch mit den Familien zusammen beten sollte. Es reicht nicht aus, nur Hilfspakete zu bringen. Wir müssen auch mit den Menschen beten und klar machen, trotz der schlimmen Lage, Gott ist gut. Sie müssen spüren, Gott ist da, er ist bei uns. Also, sie beten miteinander und dann werden die Hilfspakete verteilt. Wir wollen die Würde der Menschen bewahren. Wir wollen nicht, dass sie sich in lange Warteschlangen einreihen müssen. Als der Krieg dann zu Ende war, mussten wir weiterhelfen. Denn immer noch sind viele Menschen in großer Not, besonders die Älteren. Sie brauchen Lebensmittel, Heizöl und Gas. Und wir können den Menschen nicht sagen, geht jetzt wieder arbeiten, denn es gibt kaum Arbeitsplätze. Die Herausforderung war, eine andere Art von Hilfe zu finden. Zumindest für einige Familien wollten wir selbst Arbeit schaffen. Und so errichteten wir in Aleppo eine kleine Fabrik für Jeans. Aleppo ist ja eine Industrieregion. Die Menschen dort kennen sich aus mit Produktionsanlagen. Und in dieser kleinen Fabrik konnten mehr als 17 Menschen Arbeit finden. Viele Frauen sind geschickt in Handarbeiten, häkeln und sticken. Sie haben zum Beispiel Tischdecken gemacht, die wir dann verkauft haben, und sie bekamen das Geld. Im Winter hatten wir mehr als 20 Frauen, die zu Hause Mützen und Schals gestrickt haben, die wir an Kinder verteilt haben. Als Malula, ein Dorf in der Nähe von Damaskus, befreit wurde, errichteten wir dort eine kleine Textilfabrik. Dort konnten 26 Frauen arbeiten. Die meisten von ihnen konnten vorher keine Nähmaschinen bedienen, aber wir haben sie ausgebildet. In Malula wird auch Honig produziert. Auch damit haben wir Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Wir tun also unser Möglichstes mit unseren Leuten, um den Menschen zu zeigen, wir stehen an eurer Seite, bis es euch wieder besser geht nach diesen schmerzlichen Erfahrungen.
Ihre karitative Hilfe zeigt den Menschen also, Gott ist gegenwärtig. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Schwester Helen, zum christlichen Glauben gehört auch das Kreuz, das Geheimnis des Kreuzes. Hilft dieser Aspekt des Christentums, die Situation in Syrien besser zu verstehen und vor allem zu bewältigen, die Theologie des Kreuzes?
Ja, es gibt kein Christentum ohne ein tiefes Verständnis für das Kreuz. Was unsere Gründerin deutlich gemacht hat, und auch Schwester Annie hat das ja gesagt, für die Menschen in Syrien kommt alles darauf an, zu verstehen. Wenn wir selbst das Kreuz erfahren, dann wird Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er selbst am Kreuz gestorben ist, uns in dieser Situation niemals verlassen. Unsere Gründerin hat das sehr gut verstanden und wir versuchen es zu verstehen. In der Not, von der wir jetzt direkt betroffen sind. Gott ist ein guter Gott und ein barmherziger Gott. Im Blick auf das Kreuz können wir das erkennen. Wenn Menschen erleben, was sie in Syrien erlebt haben, was sie überall auf der Welt erleben, wenn sie in dieser Not dem guten Gott erlauben, sie zu berühren, dann werden sie selbst erfahren, Gott verlässt uns niemals. Er ist der gute und barmherzige Gott. Er ist so weit gegangen, am Kreuz für uns zu sterben. Und danach gibt es ja die Auferstehung.
Auferstehung. Schwester Annie, was bedeutet Auferstehung für Sie in Syrien? Haben Sie Hoffnung für Syrien, dass sich die Lage verbessern wird in der Zukunft?
Wir müssen immer Hoffnung haben, auch wenn es dunkle Wolken gibt. Die kleine Therese von Lisieux hat gesagt, die dunkle Wolke wird verschwinden und dann kommt die göttliche Sonne zum Vorschein. Für uns ist es wichtig, immer Hoffnung zu haben. Das macht unseren Glauben aus. Ohne Hoffnung können wir auch nicht glauben.
Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für diese bewegende Schilderung der Situation in Syrien und Ihrer bewundernswerten Arbeit, auch für die Einblicke in Ihre Spiritualität. Gottes Segen für Ihre Arbeit, für alles, was Sie dort tun, um den Menschen zu helfen. Gute Reise zurück nach Syrien bzw. England. Vielen Dank fürs Kommen.
Thank you very much for coming. Thank you. Vielen Dank.
Danke.
Wie leben Christen im Krisengebiet von Syrien? Dieses Thema beschäftigte uns heute bei Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Und wir haben einiges darüber erfahren von Annie Demerjian und Schwester Helen Haig von der Gemeinschaft Schwestern Jesu und Mariens. Die Fragen stellte Berthold Pelster. Den zweiten Teil unserer Sendung wollen wir der Tagesheiligen Clara widmen. Clara von Assisi war bekanntlich die Gefährtin des heiligen Franziskus und verließ wie er ihr wohlhabendes Elternhaus, um in größter Armut zu leben. Sie ist Mitgründerin der Clarissinnen und auch Patronin des Fernsehens. Mehr über sie verrät uns gleich der Franziskanerpater Robert Jauch aus Düsseldorf. Pater Robert, wir haben in der letzten Sendung über den heiligen Franz gesprochen. Wir haben erfahren, dass er aus einem gut betuchten Haus stammte, bis er sich dann bekehrte und ein Leben in Armut führte. Ich glaube, bei der heiligen Clara war das Ganze irgendwie noch extremer. Sie war eine Adlige.
Sie gehörte dem Stadtadel an von Assisi und hatte alles, was man braucht, um gut verheiratet werden zu können und eine gute Karriere zu machen und ein Leben in Zufriedenheit und Wohlstand zu führen. Richtig, das hatte sie. Aber trotzdem war der Ruf dieses Giovanni Bernardone, dieses Francesco, natürlich an ihr Ohr gedrungen und hatte Spuren in ihrem Herzen hinterlassen.
Was war denn das Ausschlaggebende, dass sie diesem Leben entsagte? Waren das nur diese Umgebung des heiligen Franz oder was war da in ihr?
Man sagt von Umbrien und Assisi, das sei auch franziskanische Landschaft und Luft und Natur. Das glaube ich so im Moment nicht. Das war nicht das Ausschlaggebende. Es war die Faszination eines offenbar geglückten Lebens oder glückenden Lebens, die auf sie überschlug, die sich auf sie übertrug. Sie hatte von ihm gehört und hatte, anders kann man Berufung und Geisteswirken in unserem Leben nicht erklären, hatte Spuren in ihr hinterlassen. Und sie fing an, sich dafür zu interessieren, sich danach zu erkundigen, so stelle ich mir das vor.
Lag denn dieses Armutsideal, was die beiden gelebt haben, gewissermaßen in dieser Luft von Umbrien, wie Sie gerade sagten?
Das weiß ich nicht, aber es war offensichtlich an der Zeit, dass der arme Christus in der Armut und Anspruchslosigkeit, dass der auch innerkirchlich neu entdeckt werden durfte. Und Entdeckung dieses armen Christus heißt ihn auch lieben. Und Liebe bewirkt, dass ich dieses Leben teilen will.
Also die heilige Clara hat dann ihre Familie verlassen, hat ähnlich wie der heilige Franz dann abgeschieden gelebt, hat aber auch Frauen an sich gezogen, die mit ihr lebten. War das eigentlich in jener Zeit etwas Neues, etwas Besonderes?
Also es gab ja schon Klöster, so ist das nicht. Aber dieses Leben, das sie gewählt hat und für das sie sich dann auch ihr Leben lang eingesetzt hat, war schon ein besonderes Leben. Es war nicht das Leben in einer gesicherten Abtei, umgeben mit hohen Mauern. Ich will das nicht ironisieren, aber das war das damals. Und sie wollte etwas anderes. Sie wollte arm leben wie Christus. Und in dieser Armut, in dieser Schlichtheit und Einfachheit in ihrem Leben nur Platz haben für Christus und für keine materiellen Dinge. Und da war sie eine sehr starke Frau. Sie hat sich ja gegen den Widerstand der Familienpolitik sozusagen davon gemacht und hat sehr bewusst für diesen Weg gekämpft, der immer von Anfang an angebunden war an das Vorbild, an das Lebensbeispiel des Francesco von Assisi.
Clara hat dann im Jahr 1216 im Alter von nur 22 Jahren eine eigene Ordensregel für diese Frauengemeinschaft verfasst. Was war das Besondere daran?
Ja, die Geschichte der Ordensregel der Clarissen ist eine sehr verworrene Geschichte. Das Besondere für Clara Und für die, die ihr da gefolgt sind, war, sie wollte das Privileg der vollkommenen Armut. Die Prälaten der Kirche, die Bischöfe, Kardinäle und der Papst selbst konnten sich nicht vorstellen, dass Frauen ohne Unterstützung, ohne finanzielle Absicherung, ohne wirtschaftliche Sicherheit leben konnten. Aber sie wollte das. Sie wollte, wenn sie was brauchte, wollte sie betteln. Das ist bei den Klarissen bis heute so. Manche Klarissenklöster haben noch die Hungerglocke. Wenn die Leute in der Umgebung eines solchen Klosters die Hungerglocke hörten und hören, dann wissen sie, die Schwestern brauchen was zu essen und wir bringen es ihnen. Das wollte sie. Und zwar nicht aus irgendeiner romantischen Idee heraus, sondern das war ihr wichtig.
Sie deuten Schwierigkeiten an bei der Durchsetzung dieser Regel. Wie hat denn Rom auf diese Ordensregel reagiert?
Die haben eigene Ordensregeln geschrieben, soweit ich mich kundig machen konnte, haben versucht, die diesen neuen Schwestern, den minderen Schwestern, den kleinen Schwestern, den armen Schwestern von Assisi aufzuoktroyieren. Alle möglichen Unternehmungen hat es gegeben, um die Schwestern doch wieder dahin zu bringen, dass sie sich wenigstens ein bisschen helfen lassen und absichern lassen. Aber Clara wollte das nicht.
Also sie hat das dann letztendlich auch durchgesetzt, was ja für eine Frau zu der damaligen Zeit sicherlich nicht leicht war. Was war sie denn für ein Mensch? Was weiß man über ihren Charakter?
Also erstmal weiß man, dass sie sehr attraktiv gewesen sein muss. Sie wäre wirklich, also auch von der Herkunft, eine gute Partie in Assisi gewesen. Sie war offenbar sehr stark in Verbindung mit einer liebevollen Mütterlichkeit. Die Heiligsprechungsunterlagen sind voll von Zeugnissen der Zeitzeugen und da wird immer wieder bestätigt, sie ist bei aller Klarheit, mit der sie ihre Gemeinschaft geleitet hat, als Äbtissin, als Mutter, ist sie immer auch sehr liebevoll, zugewandt, achtsam, wertschätzend ihren Schwestern gegenüber gewesen. Das eine konnte sie mit dem anderen verbinden. Ihre Liebe zu Christus hat ihr die Kraft gegeben, auf dieses Privileg der Armut, der Herrinarmut, Wert zu legen.
Also sie war weit mehr als ein Anhängsel des Franziskus, wie manche behaupten. Gab es da auch so eine Art Wechselwirkung zwischen diesen beiden großen Gestalten?
Naja, Sie sagen Anhängsel. Der blühenden Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es hat sicher auch immer wieder Versuche gegeben, den beiden ein heimliches Verhältnis anzudichten, weil man sich nicht mehr vorstellen kann, dass eine junge Frau und ein junger Mann leidenschaftlich für ein gemeinsames Ziel entbrennen, ohne einander zu begehren. Sie haben sich ergänzt und darin auch gegenseitig gestärkt. Der heiligen Clara war immer wichtig, angebunden zu sein an Franziskus. Ihm hat sie sich unterstellt. An seinem Werk und an seinem Leben hat sie Maß genommen. Und sie hat auch darauf vertraut, dass die minderen Brüder, die Franziskaner, sich um ihre Schwestern kümmern. Sie selbst hat den kontemplativen Teil dieses aktiven missionarischen Lebens mitgetragen. Und das ist das Schöne, da ergänzen sich zwei Gemeinschaften zu einer wunderbaren Einheit, wie ich finde, zumindest von der Idee her sehr schön. Mir persönlich ist das auch bis heute wichtig, dass wir Franziskaner für die Klarissen eine besondere Verantwortung tragen.
Auch der Orden der heiligen Clara ist danach schnell gewachsen und auch die Persönlichkeit von Clara hat eine enorme Wirkmacht ausgeübt auf andere große Persönlichkeiten, Frauen der Zeit.
Ja, sie hat das große Glück gehabt, wenn es sowas gibt im Reiche Gottes. Sie hat das große Glück gehabt, dass eine Königstochter aus Prag, die spätere heilige Agnes von Böhmen, die Nationalheilige der Tschechen und Böhmen, dass die dieselbe Idee mit dieser Christusliebe, die auf jedes Eigentum verzichtet, in Prag eingepflanzt hat. Sie war wahrscheinlich durch Franziskaner-Missionare von der Clara von Assisi war über sie informiert und von ihr begeistert und hat dasselbe in Prag gelebt. Und dadurch hat sich eine rege geistliche Freundschaft ergeben. Wir haben heute leider nur 4 Briefe der heiligen Clara an die selige Agnes von Prag. Aber das sind wunderbare Zeugnisse ihrer geistlichen Kraft und Tiefe.
Und es hat viel zum Wachstum des Ordens sicherlich beigetragen.
Wenn man schon mal eine Königstochter, die immerhin das Hochzeitsangebot des Stauferkaisers ausgeschlagen hat, dann macht das schon die Runde, richtig?
Die heilige Clara war auch bekannt für ihre Visionen. Welche sind da besonders wichtig? Haben Sie ein Beispiel?
Na, es gibt ein fast wunderbares Ereignis, eine besondere Begebenheit. Die kaiserlichen Truppen mit sarazenischen Söldnern waren über Assisi hergefallen und waren auch schon, so heißt es, ins Kloster eingebrochen. Und das schreckte nicht nur damals die frommen Frauen, die Ordensfrauen auf und versetzte sie in große Unruhe. Und Clara ist ihnen, so sagt die fromme Geschichtsschreibung, mit dem Allerheiligsten entgegengetreten und hat durch ihr Gebet und ihre geistliche Kraft es verstanden, diese Gefahr abzuwenden. Und deswegen wird sie heute auch gerne mit der Monstranz und dem Allerheiligsten in der Hand dargestellt. Aber es ist auch keine Frage, dass ihr Gebetseifer, ihre Gebetstiefe wunderbar gewesen sein muss.
Wie sehen Sie das als Franziskaner? Was ist aus Ihrer Sicht die Lehre von Assisi, wenn wir jetzt den heiligen Franz und die heilige Clara mal zusammenfassen? Was hat uns dieses gelebte Armutsideal auch mit einem Abstand von 800 Jahren heute noch zu sagen? Was können wir für unser persönliches Leben daraus schöpfen?
Ja, wir sagen ja scherzhaft heute, wenn wir uns vorstellen, nicht, dass wir Franziskaner sind, sondern Franziskaner. Also das Ideal hat sich sicher etwas verloren. Aber die Christusliebe, die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zum lieben Gott, die sich ausdrückt in einer geschwisterlichen Art und Weise mit den Menschen aller Rassen, aller Nationen umzugehen, auch achtsam gegenüber der Schöpfung zu sein, die wir auf Gott beziehen müssen, das, meine ich, bleibt bis heute ein großartiges Beispiel, das fasziniert. Und ich bin mir sicher, dass wir die Chancen genug haben und werden und auch hoffentlich nutzen, dieses Ideal in die heutige Zeit zu übertragen.
Pater Robert, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Bitte gern.
Mit Pater Robert Jauch haben wir gesprochen über die Tagesheilige Clara von Assisi. Mehr über Heilige und ihr Leben erfahren Sie im Internet unter www.kircheinnot.de. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Ade und bis zum nächsten Mal bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der Päpstlichen Stiftung Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.